Ja, einen wunderschönen guten Morgen an diesem weihnachtlichen Sonntag, kann man eigentlich sagen, gell? Wenn man aus dem Fenster schaut, denkt man nicht an Ostern, sondern an Weihnachten. Aber Weihnachten haben wir meist nicht Schnee, aber zu Ostern kann man eigentlich sagen, haben wir schon öfter Schnee gehabt. Aber nun denn, der wird nicht lange liegen bleiben, der Frühling ist sicher unaufhaltsam und wird uns wieder zu uns kommen. Ich grüße euch ganz lieb, Pastor Peter Kaiser und deine Frau Cornelia, die Conny. Wir sitzen zusammen und werden heute, was werden wir machen? Geschichten von Isa erzählen. Könnt ihr euch noch an den letzten Sonntag erinnern, an die Geschichte, wie im Basra war das ja. Ein Mann so voll Begeisterung war, und eigentlich wünsche ich mir das auch hier, dass Leute so begeistert von Jesus sind und wie wir es sind, dass wir ja wirklich begeistert sind und sagen, Jesus, du bist unsere einzige Chance, du bist unsere Rettung, du hast uns erlöst, du hast uns alles gegeben. Und von seiner Gnade werden wir heute, wenn ich so sagen darf, wir leben von Gnade zu Gnade. Aber wir beschäftigen uns heute mit einer Geschichte von Isa, von Jesus, die ja nun an der Grenze ist vom Alten Testament. Jesus bringt neue Gedanken und das werden wir jetzt ergründen. Wir wissen ja nun heute nach dem Tod von Jesus, dass das Gnadenzeitalter ist, aber das wusste ja damals die Menschheit noch nicht. Sie waren ja erstmal darauf angewiesen zu erkennen, was Jesus überhaupt wollte. Und da haben sie teilweise ganz falsche Vorstellungen gehabt. Aber wir werden sehen, wohin es führt. Wir lesen heute aus dem Lukas-Evangelium und wir werden abschnittsweise es lesen. Conny, wenn wir zuerst vom Kapitel 19 nur bis Vers 4 bitte lesen.
Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können.
Ja, der Zachäus war, ich sag's mal so, einfach Zollchef. Er war der Oberzöllner und wenn wir mal überlegen, damals stand ja die Region unter römischer Verwaltung und die Verpachtung so eines Zollpostens war mit einer fixen Summe verbunden. Die Römer haben sich das einfach gemacht, die haben gesagt, wir setzen Zollposten ein und die müssen dann an uns eine feste Summe, was weiß ich, im Monat oder im Jahr oder wie auch immer, abführen. Und dann konnte der Zollpächter, nämlich der Zachäus, der ja dieser Zollchef war, noch der Zollchef, also nicht nur ein Pächter, der konnte dann auch noch für sich etwas einstreichen. Und das hat er natürlich gemacht und nach seiner Lust und Laune, um möglichst viel zu kriegen, sage ich mal, nicht? Und wenn man jetzt die Position dieser Zolleinnehmer sich vorstellte, sie waren ja einerseits haben sie zusammengearbeitet mit der römischen Besatzungsmacht. Das hat sie natürlich einerseits schon verhasst gemacht. Und sie waren auch dazu noch sie waren ja unehrlich. Das war ja genau das, was sie auch an den Tag legten, damit sie auf unehrliche Weise Reichtum erlangen konnten. Die persönliche Eignung eines solchen Zolleinnehmers muss man natürlich auch betrachten. Der muss ja hochintelligent sein, sehr gut organisieren können und gesellschaftlich gewandt sein können. Er muss ja überleben, wenn er diese Dinge, also ihn verkauft, muss er das schon auf richtige Art und Weise machen. Er muss ja für seine Ungerechtigkeit einen Grund finden, dass die Leute ihm das dann auch zahlen. Und das ist wiederum eine Charaktereigenschaft von diesem Zachäus, der eben dieses ganze Jahr für sich da aufgebaut hat. Und wenn wir auf den Ort sehen, wo Zachäus ansässig war, dann war das natürlich ein idealer Punkt. Es war der Schnittpunkt mehrerer Straßen und es war ein Jordanübergang und es war im reichen und fruchtbaren Jericho. Also wir sind wieder mal bei Jericho angelangt. Weiter heißt es, er war reich. Er gehörte also zur Oberschicht. Und wenn man heute gucken würde, wäre er eigentlich Millionär, könnte man sagen, nicht? Und er suchte eben jetzt einen Weg, Jesus zu sehen. Und er wollte wissen, wer Jesus wäre, heißt es in anderer Übersetzung. War es die allgemeine Neugierde oder war es jetzt wirklich ein Verlangen, dass er vielleicht schon wusste, ich kann durch Jesus das Heil erlangen, weil er ja das Gesetz kannte, Zachäus. Und er wusste auch, dass Jesus die Zöllner freundlich behandelt. Er kannte ja auch das, was bisher geschehen war. Er hat also Jesus verfolgt. Und er suchte nach einem Weg, Jesus zu sehen, wer er wäre. Er wollte nun selbst für sich erfahren, was Jesus tun würde, wenn er durch diese Stadt kommt. Und man kann sich vorstellen, dass der Mann schon innerlich irgendwo, in Aufruhr will ich nicht sagen, aber innerlich war er erregt, weil er wusste, irgendwas kann passieren, wenn ich diesen Mann treffe. Die Möglichkeit, dass er vielleicht dadurch auch schon gesehen hat, dass Jesus der Messias ist, wobei der Messias ja damals von den Juden noch eine ganz andere Vorstellung war. Denn er sollte ja der Messias werden, der dann schon das Reich aufrichtet zu den Zeiten, wo er auf Erden ist. Und das war ja völlig falsch verstanden. Er ging also gezielt vor, er lief voraus, heißt es, und er hatte einen absoluten Plan, wie er jetzt mit Jesus zusammentreffen könnte. Und er stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, heißt es auf Deutsch. Das war auf dem lateinischen Begriff ist es eine Sycomore. Ein Maulbeerfeigenbaum, der ein großes Geäst hat und der ihn auch tragen kann. Und weit verzweigte Äste, in die man gut hineinsteigen kann. Ich habe schon auf so einem Baum in Spanien gesessen. Also ganz fantastisch. Man kann sich da gut aufhalten und kriegt auch noch Nahrung da. Man kann auch noch was essen da. Er tat also alles, um das Ziel zu erreichen. Und die Entschlossenheit, die er hier an den Tag legt, wo er wirklich sagt, ich muss diesen Mann sehen, die kennen wir auch schon im Lukas-Evangelium 5, Vers 19. Da haben wir die vier Leute, die die Trage in der Hand haben und die vier, die den Gelähmten auf das Dach tragen. Die haben auch diesen absoluten Willen, wir müssen zu Jesus, wir brechen das Dach auf. Und diesen Willen, den hat Zachäus auch an den Tag gelegt, um Jesus zu treffen. Das ist ganz wichtig, da kommen wir am Ende darauf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Conny, jetzt kannst du bitte den Vers 5 lesen, nur den Vers 5.
Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.
Ja, das ist typisch Jesus. Er sieht in der Menge den einen Menschen. Ist das nicht gewaltig? Und Zachäus hat den Treffpunkt also richtig berechnet. Der ist ja intelligenter Mensch, habe ich ja schon gesagt. Und er hat hier einmal den Treffpunkt richtig berechnet. Er hat die eigene Kraft eingesetzt. Und diese eigene Kraft, die wurde gepaart mit Gottes Plan. Gott hat sicher für diesen Mann einen Plan gehabt und Jesus ist geführt, meines Erachtens auch durch den Heiligen Geist, bewusst auf diesen Mann aufmerksam geworden. Das heißt also, Gott hat einen Plan, Jesus zeigt damit, ich bin der Sohn Gottes und führt diesen Plan aus und erreicht diesen einen Mann. Es handelt sich also um die Anweisung des Vaters und der hat gesagt, geh zu Zachäus, zu diesem einen Menschen. Aber auch immer wieder muss ich sagen, dass Gott seine Gnade niemanden aufzwingt. So wird auch der Wille des Zachäus bewusst hier gefordert und eingeschaltet. Zachäus und Gottes Willen prallen hier zusammen. Und dann kommt die Aufforderung, steig schnell herunter. Er hat also den Befehl bekommen und auch gleichzeitig eine Verheißung von Jesus. Heute muss ich in dein Haus einkehren. Und dies heute, das hat ja eine ganz große Bedeutung im Neuen Testament. Wir hören immer wieder, dass heute für die Heilshandlung, heute ist der Zeitpunkt. Wir haben diese Kairos-Momente, wo du wirklich etwas, Conny, du kennst das, wenn man weiß, jetzt muss ich handeln, jetzt ist es da, dann weißt du, das ist eine göttliche Eingebung und die ist nur heute da. Heute, wenn ihr Gottes Willen seht, Gottes Namen hört, Gottes Reich in Gottes Reich eintreten könnt, sag ich mal. Dies heute hat im Hebräerbrief zwei Kapitel des Hebräerbrief 3 und 4 spricht heute, wenn ihr heute ermahnt er das, ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde, heißt es in Hebräer 3,13. Und das ist eine Ermahnung, schiebt das nicht raus, ach ja, ich überlege mir das mal und nächste Woche habe ich auch noch Zeit und dann wird das wieder vergessen, dann kommen, wie heißt es in den, dann kommen die Dornen und wuchern wieder rüber und dann ist es wieder weg. Nein, das heute ist wichtig, es ist die einzige Sache und die einzige Sache, jetzt zu handeln und ist die einzige Chance, die einmalige Chance, mit Gott ins Reine zu kommen und ein Jünger Jesu zu werden. Das sehen wir hier aus dem Beispiel von Zachäus. Conny, und jetzt bitte lies uns die nächsten Verse, und zwar 6 bis 10 bitte vor.
So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Ja, da sind wieder die Worte Isas drin, gell? Da ist die große Tragweite zu sehen, die Jesus hier beschreibt, dieser große Bogen, und auf den wollen wir jetzt näher eingehen. Aber schauen wir erstmal auf den Zachäus. Wenn ein Mensch aus der Welt umkehrt, dann ist man oft über die imponierende Schnelligkeit und die Eindeutigkeit verwundert. Habe ich auch schon erlebt, dass plötzlich Menschen sagen, wow, jetzt ist meine einzige Chance und jetzt handeln. Und du hast vielleicht schon jahrelang hingearbeitet und plötzlich sagen sie, jetzt. Das kann auch bei jemand ganz anders sein. Du hast hingearbeitet auf jemanden und der kommt aus München von einer Veranstaltung und sagt, du, ich habe da den und den getroffen als Sprecher und der hat mich gefragt und ich habe mein Leben übergeben. Das ist doch genau das, was Paulus auch sagt. Ich habe gepflanzt, einer hat gegossen und der dritte hat geerntet. Und so muss man das Evangelium auch verstehen, dass wir doch alle zum Leib Christi gehören. Diese innere Befreiung, die hier jetzt bei Zachäus sichtbar wird, die löst eine Freude auf. Das bringt völlige Freude, die er bisher gar nicht gekannt hat, zutage. Und dieser Eintritt, jetzt müssen wir auf Zachäus schauen, dieser Eintritt, der löst im Haus des Zachäus Freude aus. Im Haus, im ganzen Haus. Und die Freude anlässlich seiner Rettung der Verlorenen ist eben der Wesenszug des Evangeliums, der immer wieder zutage tritt. Aber das steht im schroffen Gegensatz zu dem, was draußen passiert. Draußen sind alle völlig außer sich und murren. Und sie murren sogar laut, als sie das sahen. Warum murren sie? Weil Jesus bei einem Sünder einkehrt. Sie klagen also Jesus an, dass er sich falsch verhält. Die pharisäische Überzeugung, das ist ja auch wieder, da muss man ja sehen, zu welchem Zeitpunkt das spielt, ist ja aus dem Alten Testament so, dass Sünder vom Erbe verstoßen werden sollen oder sogar gezüchtigt werden sollen. Das sagt das Gesetz. Und hier geht Jesus nun gerade zu denen, um sie zu retten. Und er züchtigt ihn ja gar nicht, sondern er ist einfach froh, dass er mit Zachäus essen kann, dass er in die Mahlgemeinschaft von ihm aufgenommen wird. Und er sagt, ich komme in dein Haus. Dieses Murren über das, was Jesus tut, das kennen wir ja aus den ganzen Evangelien. Und in seiner Heimatstadt wird er sogar verjagt und sie wollen ihn sogar den Abhang runterstoßen. Das ist etwas, was, ja, haben wir das nicht heute auch? Wenn wir mit Jesus auftauchen? Mir fällt da ein Bibelvers ein, den wir letztens gelesen haben. Da werde ich vielleicht nächsten Sonntag drüber sprechen, aus Lukas 6, wo wir uns nicht Freunde machen sollen. Aber das ist ein neues Thema, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Aber da müssen wir auch dringend drüber sprechen, das ist ein ganz wichtiger Vers. Das ist der Beginn der Bergpredigt. Wenn ihr da schon mal reinschaut, da sind die Seligpreisungen und die Wehrufe. Und der letzte Wehruf, den könnt ihr schon mal lesen, da werden wir sicherlich die nächsten Male drüber sprechen. Geschichten von Isa, haben wir gesagt, werden wir bringen. Während nun draußen das Volk murrt, weil sie alle wollen ja was von Jesus, geschieht drinnen eine Lebensbereinigung ganz großem Stils. Denn Zachäus trat, heißt es im Wort, vor den Herrn. Das ist ein feierlicher Augenblick und das ist ein Ausdruck, der wirklich etwas anzeigt, dass Zachäus jetzt, da er vorher innerlich bewegt ist, jetzt wirklich sagt, jetzt muss ich was tun. Und hier sind zwei Sachen von großer Bedeutung. Er sagt einmal, ich will die Hälfte meines Vermögens weggeben. Das ist die eine Tat. Und wenn wir aus Lukas 18, Vers 18 folgende sehen, der Jüngling, der reiche Jüngling, der also vor Jesus tritt, wie kann ich errettet werden? Der sagt, nee, ich will nichts abgeben. Das ist genau das Gegenstück. Zachäus ist das Gegenstück vom reichen Jüngling. Und Zachäus sagt, ich kann mich von Reichtum lösen. Wichtig ist aber hier, dass auch reiche Jünger Jesu sein können. Dieses Armutsgelübnis, das ist eigentlich später erst durch die Religion hinzugefügt worden. Jakobus unterstreicht es ja auch, wenn ihr da lesen wollt, im Jakobus 1, Vers 10. Er gibt also die Hälfte seines Vermögens den Armen. Und das fordert Jesus ja auch mehrfach, dass die Armen unterstützt werden sollen. Und sind wir nicht heute da auch auf demselben Level? Jetzt die Flüchtlinge, die Geflüchteten gekommen, die haben auch nicht viel dabei. Die sind arm, die mussten alles zurücklassen. Und wenn wir auch unsere Gesellschaft sehen durch die Inflation, es sind auch viele jetzt, die in die Armut dadurch fallen. Und Jesus sagt auch heute, kümmere dich um die Armen. Und deshalb, ich möchte auf die Rosenheimer Leibspeise verweisen, wir kümmern uns gerade um diese Personenkreise. Die zweite Bedeutung des Entschlusses ist, wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, erstatte ich es vierfach zurück. Das ist eine Wiedergutmachung von Unrecht, was er den Menschen angetan hat. Und es zeigt aber auch, dass Zachäus die Gebote kennt, das Gesetz kennt, denn da war das Gebot, dass wenn jemand etwas nimmt, Unrecht nimmt, dann soll er es vierfach erstatten. Das ist zum Beispiel im 2. Mose 21, Vers 37. Wenn jemand ein Schaf stiehlt, so soll er vier Schafe für ein Schaf wiedergeben. Das Prinzip ist hier genau von Zachäus angewendet worden. Er kennt also, der Mann kennt genau das Gesetz, aber er kennt auch Jesus. Er will ihn kennenlernen und das ist das Besondere, dass Jesus eben, und jetzt kommen wir zu den letzten Versen, Jesus durch den Besuch von Jesus im Haus des Zachäus tut dieser genau das. Er bekennt seine Schuld, er erstattet das Geschuldete zurück Und er gab darüber hinaus auch noch genau das, was der 2. Mose 21, 37 sagt. Das ist genau, wie ich eben schon sagte, das, was Zachäus aus dem Gesetz kennt. Zachäus sagt nicht, ich gebe meinen Beruf auf. Aber er wird ab da gerechter verfahren. Er wird den Zoll gerecht einnehmen und wird die Leute nicht erpressen. Das ist auch das, was verändert worden ist durch die Errettung, dass die Menschen eine andere Arbeitsweise im Alltag haben. Stimmt es?
Ja.
Dass man erkennt, er kann vielleicht immer noch sündigen, aber er erkennt dann, dass das falsch ist und kann gleich zu Jesus kommen und sagen, Herr, heute habe ich wieder was falsch gemacht, komm, verzeih mir, ich will das gleich in Ordnung bringen. Ich will erstmal mit dir darüber sprechen und zum anderen will ich das wieder beheben, das war wieder nicht richtig. Er gibt also seinen Beruf nicht auf, er bleibt weiter Zöllner. Und diese Menschen sind ja verhasst und er tut es weiter, aber unter anderen Voraussetzungen. Und überlegen wir doch mal, er hat es ohne einen Druck gemacht. Er hat erkannt, dass er die Besitzgier freiwillig aufgibt, dass er, wie heißt es an anderer Stelle, es ist nicht das Geld die Wurzel allen Übels, wie es manchmal zitiert wird, falsch zitiert wird, sondern die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und das ist hier genau das, was er erkennt, die Liebe zum Geld. Ich brauche jetzt mein Geld nicht mehr. Er hat zwar noch genug, aber es ist diese Besitzgier nicht, die ihn bisher immer getrieben hat. Und das hat ihn verändert und dadurch macht er sein Unrecht wieder gut und bekehrt sich und wird ein Jünger Jesu. Wenn wir jetzt noch einmal den Blick auf das Haus tun, in diesem Hause, dann ist das Heil in das Haus eingezogen. Dadurch ist das Heil zu einer Ansteckung geworden für die ganze Familie. Und die ganze Familie hat sich bekehrt. Und die Bekehrung eines Einzelnen kann die Wohltat für eine Familie sein und die kann eine Bekehrung der Familienmitglieder nach sich ziehen, aber es ist auch nicht in jedem Fall, wie wir in anderen Fällen von den Geschichten Jesu sehen, zwingend erforderlich. Aber Josua sagt es auch, ich und mein Haus wollen dir dienen. Der hat das sofort erkannt und hat es zum Ausdruck gebracht. Und wenn wir den Wärter bei Paulus sehen, der Petrus sehen, wo die Tore durch Erdbeben sich öffnen und Petrus eben hinausgelassen wird durch Gottes Hand. Da sagt ja auch der Wärter, ich und mein Haus, wir wollen uns sofort bekehren, weil er eben gesehen hat, dass Gottes Wirken dies verursacht hat. Er sagt aber auch, dass er Abrahams Sohn ist. Und hier schreibt Jesus das fest, was wir für uns ja auch heute in Anspruch nehmen können. Wir sind Abrahams Kinder. Und der Segen, aber abrahamitische Segen, der ist auch für uns heute greifbar, wenn wir auch uns da auf das Alte Testament beziehen und die Gebote nicht mehr in dem Maße anzuwenden sind, wie sie damals festgelegt worden sind. Aber der abrahamitische Segen hat überlebt und an den können wir uns heute auch noch wenden. Und das ist das, was Jesus hier als Verheißung ihm gibt. Und er hat noch etwas gesagt, dass der Sohn Gottes und Gottes Gnade zuerst dem Volk Israel entgegengebracht werden wird. Und das setzt auch wieder voraus, dass Israel erkennen muss, dass er der Messias ist. Aber dass er noch nicht wiederkommt, sondern dass hier erst sein erstes Erscheinen ist, was die Juden ja ablehnen, weil sie immer noch heute auch auf den Messias warten. Zachäus hat das erkannt. Zachäus hat genau gewusst, das ist der Punkt und heute kann ich total mich verändern. Aus dem Alten Testament heraus in die Gnade kommen. Und das nur durch den Glauben. Und würde er nicht glauben, dann würden wie viele andere Israeliten die Liebe Jesus ausgeschlagen werden. Wenn ich das negiere, dann lehne ich ja Jesus ab. Und dieses Ablehnen erleben wir heute auch, dass Menschen einfach Jesus ablehnen und damit auch eigentlich die Gnade verspielen, sage ich mal. Es heißt hier auch andererseits, dass der Menschensohn es erklärt. Und der Menschensohn ist Gott als himmlische und als göttliche Person. Und das ist ja genau der Messias. Und der Menschensohn ist vom Vater auf die Erde gesandt. Und der Vater hat zwei Aufträge. Zu suchen, was verloren ist. Und zu retten, was verloren ist. Und dazu schickt er seinen Sohn los. Und das kann eben Jesus auch nur tun, dass er als Gott Mensch geworden ist und diese beiden Aufträge auf Erden ausübt. Das heißt, die Prophetie ist Suchen und Retten. Das ist Gottes ureigenste Aufgabe. Und Jesus führt diese göttliche Aufgabe durch, sage ich nochmal. Und das bestätigt wiederum, dass er Gott ist. Und wiederum, Jesus kann nur diejenigen retten, die an ihn glauben. Und wer nicht glaubt, kann nicht gerettet werden. Und der Zachäus hatte den Willen. Er wollte zu Jesus. Ich möchte mit einer Frage schließen, die uns heute bewegen wird, die uns heute bewegen kann. Glaube ich an diesen Jesus? Will ich mein Leben ebenso in Ordnung bringen wie Zachäus? Mit diesen beiden Fragen möchte ich heute die Predigt schließen. Bin sehr gespannt, was Gott vorhat, welche neue Geschichte, nächste Geschichte von Isa wir nächsten Sonntag besprechen werden. Danke, Herr. Herr, wir preisen dich und loben dich, dass du uns auch mit einbezogen hast, dass wir diesen Auftrag als Jünger Jesu, den er uns ja gegeben hat, ausführen. Dass wir auch losgeschickt werden, ausgesandt werden von ihm, dass wir diesen Auftrag, diese beiden Aufträge ausführen, suchen, was verloren ist und zu retten, was verloren ist. Aber wir müssen das den Menschen auftragen, Herr, die du uns schickst, die du uns zeigst. Und wir müssen genauso erkennen, dass wir aus der Menge einzelne Menschen herauspicken und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass sie dann wie Zachäus Ja sagen. Heute will ich mein Leben ändern. Ich will Jesus kennenlernen. Wir haben viele Beispiele bei uns gehabt. Wir haben viele Menschen, die auch ihr Leben geändert haben. Und wir werden weiter auf der Spur bleiben. Danke, Herr. Danke, Herr, für diesen Sonntag. Herr, wir preisen und wir loben dich. Und wir danken dir auch für die Situation, dass du uns einsetzt und Kraft gibst, Herr. Dass wir für dieses sinnlose Treiben, was in der Ukraine sich abspielt, dass wir darum bitten, dass du Putin segnest und dass du ihn bewegst, dass er seinen Plan aufgibt, dass alles wieder in die Normalität kommt, dass die Menschen zurückkehren können, dass sie ihre Heimat wiederfinden, auch wenn sie zerschunden ist, aber dass diese Menschen zurückkehren können dahin, wo sie ihre Familie haben, wo ihre Männer sind, dass die Frauen zu ihren Männern, zu ihren Familien zurückkehren können, Herr, das bitte ich dich in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir haben den ersten Sonntag, normalerweise nehmen wir das Abendmahl ein. Ich bitte euch, macht es doch selbst heute. Nehmt Brot und Wein und dankt dem Herrn. Wenn ihr mögt, liest den Korinther 1 Kapitel 11 und habt Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir werden jetzt gemeinsam das Vaterunser sprechen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie es im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich spreche wieder den Segen ganz speziell für dich, dass du jetzt angesprochen wirst durch den Segen Gottes, durch den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Halleluja. Geh hin in Frieden des Herrn. Amen.